Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Geschwister, wer ins Losungsbuch geschaut hat, erfindet, dass als Predigtext empfohlen ist der Segen Gottes aus dem 4. Buch Mose. Ich dachte, darüber haben wir vielleicht schon so viel gehört. Wir sollten vielleicht mal einen anderen Text nehmen, der vielleicht weniger ausgelegt wird. Und es hat mich angesprochen, der auch angegebene Abschnitt Jesaja 6. Jesaja 6, 1 bis 8. Es ist die Berufung des Propheten Jesaja. Durch die neue Predigtextordnung der EKD sind nun vermehrt in den Predigtplan alttestamentliche Texte reingekommen, was mich sehr, sehr freut, damit wir die Schätze des Alten Bundes neu heben und verstehen können. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Angesicht. Mit 2 deckten sie ihre Füße. Und mit 2 flogen sie. Einer rief zum anderen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus wurde voll Rauch. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Lieber Herr, es ist dein Wort. Wir stellen uns darunter, öffne Himmel und Herzen und rede du. In Jesu Namen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, Gott ruft seine Leute in seinen Dienst, damals wie heute. Es ist interessant für uns Bibelleser, wenn wir mal die Berufungsgeschichten lesen, wie Propheten zu Dienern Gottes berufen worden sind, aber auch wie Jesus seine Apostel in den Dienst gerufen hat, und dann Biografien lesen, wie Gott heute im Laufe der Heilsgeschichte, der Kirchengeschichte, der Reichgottesgeschichte Menschen in seine Nachfolge ruft. Ich erinnere mich bei uns in der Frauenkirche, wie ein junger Mitarbeiter auf einmal sagte: Ich habe zurzeit eine berufliche Krise, ich weiß nicht so recht, wie es weitergeht, betet für mich. Entweder kriege ich wieder einen Job oder der Herr hat mich berufen für die Mission. Ja, so war das. Und der Job kam nicht. Und er sagte: Jetzt bin ich sicher, dass der Herr mich als Missionar haben möchte. Und heute arbeitet er mit Trans World Radio auf der Insel Zypern, dort, wo also die Evangeliumsrundfunksprogramme in alle Nationen technisch gesendet werden, an den Computern, an den Anlagen, an der Software, an den Defekten, alles, was kaputt geht, immer wieder. Er muss das laufend reparieren und instand setzen. Und das ist ein ganz, ganz großer Segen. Gott ruft. Auch heute, junge Leute, seid offen dafür. Der Ruf Gottes zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte, der Heilsgeschichte. Fangen wir an bei Adam. Adam, wo bist du? Das war schon ein Ruf: Komm zurück von deinem Ungehorsam. An Noah, an Abraham, Isaac, Jakob, Josef und dann die Propheten. Es heißt in Hebräer 1, nachdem Gott manches Mal und auf mancherlei Weise geredet hat zu den Vätern, hat er zu uns geredet durch den Sohn. Die Bekehrung des Apostels Paulus vor Damaskus, war das nur eine Bekehrung? War zugleich die Berufung zum Apostel? Manche Leute meinen, Gott wäre schweigsam, er würde nicht reden. Doch, in der Schrift sehen wir, er redet. Er ist ein redender, ein handelnder Gott. Wir haben nicht nur den Missionsauftrag, geht hin in alle Welt, sondern auch den Diakonieauftrag. Geh hin und tu das Gleiche, nämlich wie der Samariter. Helfen. Wir haben vor uns die Berufung Jesajas zum Propheten. Das ist etwa, bitte die Datierung schwanken, etwa im Jahr 730 vor Christus, also im 8. Jahrhundert. Also noch, bevor das Nordreich Israel erobert worden ist vom Assyrerkönig von Ninive. Das geschah 722 und 701 stand derselbe König vor den Mauern Jerusalems. Kennen Sie die Geschichte? Wenn Sie mal einen ordentlichen Krimi in der Bibel lesen möchten, da lesen Sie 2. Könige 18 und, oder Jesaja 38, da haben wir den Bericht nochmal. Und der König Hiskia stand da wie ein zitterndes Espenlaub. Vor seinen Mauern Jerusalem liegen in Zelten das Heer von des Assyrerkönigs Tiglath-Pileser mit 180.000 Mann. Bitte, die Jerusalemmauern waren nicht hoch. Die waren auch kaum höher, wie sie heute sind, in der Altstadt. Es ist ein kleines mit Leitern über die Mauern zu kommen. Ein Angriffsbefehl genügt. Gott, was soll man machen? Was macht man, wenn es im Leben nicht mehr vorwärts und nicht mehr rückwärts geht? Die Antwort lautet, der Weg nach oben ist immer frei. Er rief seinen Hofprediger. Jesaja war sein Hofprediger. Spannend. Er sagt, was machen wir jetzt? Jesaja sagt, sei still, der Herr wird ein Wunder tun, morgen. Was war das? Ein prophetisches Wort. Das war das Charisma der Prophetie. Brauchen wir in solchen ausweglosen Lagen. Könige brauchen Rat von Gott, das ist die Weisheit von oben. Am nächsten Morgen steigt Hiskia auf die Mauer und schaut runter und sieht 180.000 Mann einfach tot. Da kam kein Angriff mehr. Der König musste abziehen nach Ninive zurück, weil er ein Gerücht gehört hat. Seine Söhne haben eine Palastrevolte in Ninive gemacht gegen den Vater. Das muss er in Ordnung bringen. Wahrscheinlich hat die Revolte auch Parteiungen unter den Soldaten hervorgerufen und sie haben das Schwert gegeneinander gewendet und Jerusalem war frei. Das ist die Story mit Jesaja und Hiskia, 2. Könige 18, wie Gott wunderbar hilft in solch schweren Lagen. Jetzt schauen wir mal den Text genauer an. Ich sehe drei Linien. Boten Gottes wissen um die Heiligkeit Gottes. Die zweite, Boten Gottes sind begnadigte Sünder und das dritte, Boten Gottes sind ihrer Berufung gefolgt. Boten Gottes wissen um die Heiligkeit Gottes. Wir haben Teil an einem ganz übernatürlichen Geschehen dort im Tempel, eine reale Gottesbegegnung. Mit dem Fachausdruck sagt man auch Theophanie, Theo Gott und Phanie Erscheinung. Der Ruf geht von Gott aus, bitte nicht von Menschen. Ein Mensch kann sich nicht selber berufen zum Propheten. Jesaja betet im Tempel und bekommt eine Vision. Das Wesen einer Vision ist, dass der Vorhang zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt einfach zur Seite geschoben wird. Wer so etwas Gewaltiges erlebt, ist sich seine Berufung lebenslang gewiss. Ähnliches erlebte Paulus vor Damaskus. Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Hier im Tempel berühren sich jetzt Himmel und Erde, Ewigkeit und Zeit. Jesaja sieht die Engel Seraphim, es gibt auch die Cherubim und Milliarden weiterer Engel. Was, wie sagt der Hebräerbriefschreiber, sie sind allesamt dienstbare Geister Gottes, ausgesandt, um den Heiligen zu dienen. Es gibt auch die Erzengel Michael und Gabriel und sie führen Gottes Aufträge aus. Hier sind Naturgesetze aufgehoben, merken wir. Wir sind hier in einer völlig anderen Dimension, in der vierten Dimension. Es gelten himmlische Wirklichkeiten, nämlich Friede, Liebe, Gnade, Herrlichkeit, Licht, Anbetung, Gesang, Musik, reine Gottesgegenwart, vor der der Mensch nur noch auf die Knie gehen kann. Das ist Heiligkeit Gottes. Es ist so wichtig, liebe Gemeinde, dass wir uns mit dem Himmel beschäftigen. Viele kostbare Gemälde in unseren Kirchen, gerade in Bayern, zeigen uns Momente aus dem Himmel. Wir brauchen wieder die Sicht für den Himmel. Nicht denken, naja, den schieben wir mal raus, bis zum letzten Schnaufer, mal sehen, was dann kommt, sagen viele, nicht wahr? Sondern jetzt schon sich freuen an der Herrlichkeit, die uns eines Tages erwartet. Die Sehnsucht entwickeln oder sich schenken lassen aus dem Wort Gottes nach der Herrlichkeit im Himmel. Dafür sind wir bestimmt, dort hat Jesus Wohnung bereitet. Je mehr wir uns auf den Himmel freuen können, desto mehr verlieren wir die Angst hier auf Erden. Die Existenzangst und die Todesangst. Da weiß ich, wenn mein letzter Atemzug kommt, kann ich nicht tiefer fallen als in die Hände meines Engels, der mich nach Hause trägt. Ich wünschte, dass wir uns noch mehr mit den sogenannten Nahewigkeitserfahrungen beschäftigen, die Geschwister gemacht haben. Ich kam frisch nach Memmingen, sagte eine Mitarbeiterin zu mir, sie glauben nicht, was ich erlebt habe. Ich habe eine Himmelserfahrung, eine Nahewigkeitserfahrung gemacht, während meiner Operation. Bloß ich traue mich nicht, das jemandem zu erzählen. Ihnen kann ich es ja sagen. Die halten mich alle für verrückt. Ja, so ist es leider. Wer nur in drei Dimensionen denkt, Länge, Breite, Höhe, 2 mal 2 ist 4, der glaubt das nicht. Viele erst so sagen, ja, das ist nur ein Hormongewitter am Ende des Lebens im Hirn und so weiter, bis dann fertig ist. Nein, es ist es nicht, sondern Gott schenkt Einzelnen immer wieder ein Schlüssellocherlebnis zur Bestätigung, dass er da ist und dass die Herrlichkeit Gottes auf uns wartet. Und um unseren Glauben zu stärken und damit wir ein Zeugnis darüber geben, Sehnsucht nach dem Himmel entwickeln. Kein Wunder, schreibt Paulus, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Da ist keine Spur von Todesangst. Jetzt ertönt der Engelruf dreimal, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Zebaoth, ein schwieriges Wort. Keine Sorge, wir müssen kein Hebräisch lernen, aber es ist Hebräisch. Zavah heißt das Heer, gemeint ist auch das irdische Heer. So. Und Zebaoth ist die Mehrzahl, der Plural. Gott ist der Herr der Engelheerscharen und davon hat er nun wirklich Millionen und Milliarden. Und wie schnell bewegen sich Engel? In der Physik, wenn wir aufgepasst haben, haben wir noch behalten, dass die Lichtgeschwindigkeit wie schnell ist. Genau. Und das Licht braucht 8 Minuten von der Sonne bis zur Erde. So schnell und braucht 8 Minuten von der Sonne bis zur Erde. Wenn Gott überall im Universum gleichzeitig ist, was Fakt ist, wie schnell ist dann sein himmlisches Licht? Ich sage das nur mal als Denkhilfe. Unendlich schnell ist Gottes Licht. Gleichzeitigkeit, Ubiquität nennt man sie, ist also logisch denkbar. Gar kein Problem. Heilig ist das Gegenteil von weltlich, säkular, profan, ordinär. Legen wir nicht auch schon Wert drauf, dass das Alltagsleben vom Gottesdienstlichen, vom Heiligen getrennt ist? Ja, natürlich. Wie viel mehr bei Gott und in seiner Gegenwart? Nur Stille, Knien, Anbetung und Beugung sind dann angemessene Verhaltensweisen. Es heißt hier, alle Lande sind seiner Ehre voll. Man möchte fragen, wirklich? Haben die Römer, die Griechen, die Ägypter, die Babylonier diesem Gott die Ehre gegeben? Natürlich nicht. Aber Gott hat bereits in Gericht und Gnade an diesen Völkern gehandelt. Es ist nicht so, dass Gott die Völker aufgegeben hat. Lest mal die Propheten. Gott hat für jedes Volk um Israel herum einen Heilsplan. Sodass viele, auch Fürsten, damals schon Gott die Ehre geben mussten, denkt an Nebukadnezar. Denkt an den König Darius. Nachdem Daniel aus der Löwengrube rausgezogen war, lebendig, sagt er, Daniel, dein Gott, ist doch der richtige Gott. Nachdem die 3 Männer aus dem Feuerofen gekommen sind, dein Gott ist doch der richtige Gott. Es war möglich, in heidnischen Völkern den lebendigen Gott zu erkennen und ihm die Ehre zu geben. Das meint, alle Lande sind seine Ehre voll. Gott ruft seine Leute. Und das besonders in Nordkorea und in Iran und in all den vielen Nationen, wo sie die Christen schwerstens unterdrückt werden, während wir in Frieden hier unsere Gottesdienste feiern können. Wie war das mit Naaman, der zu seinem Küchenmädchen gesagt hat, was soll ich mich denn in den Wassern des Jordans baden? Ich habe noch viel sauberere Wasser in Syrien. Da wollte dem Gott Israels nicht die Ehre geben. Aber sie sagt mit dem Kochlöffel in der Hand, Majestät, vielleicht hilft Ihnen der Prophet Elisa. Und dann reist er in seiner goldbrokaten Kutsche dahin mit Silber und Gold und Feierkleidern und taucht sich siebenmal im Jordan unter und gab hinterher dem Gott Israels die Ehre, obwohl er noch weiter in Syrien lebte, obwohl Syrien weiter unter dem Druck dieser heidnischen Religion war. Seht ihr, Gott ruft seine Leute. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Das ist auch Heilsplan, werden voll seiner Ehre. Die Weltmission sorgt dafür. Es gibt derzeit gewaltige Erweckungen. Die Nationen sind voll vom heimrufenden Heilshandeln Gottes. Was bedeutet dir und was bedeutet uns nun die Heiligkeit Gottes? Mir geht es so, Gott ist nicht der Kumpel von nebenan. Nicht der, den man eben mal auf die Schulter klopft oder so in den Arm nimmt. Komm, hilf mir mal, ich brauche dich. Er ist nicht der Automat, Gebet rein, Wunder raus. Man kann Gott nicht manipulieren oder unter Druck setzen, unsere Wünsche zu erfüllen. Er ist und bleibt der Heilige, der souveräne Herr, aber zugleich der Liebende und der Barmherzige. Wie ein Vater beides ist, wenn er ein guter Vater ist. Er liebt und hilft und rät und steht bei, aber er sagt auch, wo es entlang geht, zum Wohl des Kindes. Er ist der Gott, vor dem alle Menschen, heißt es, eines Tages ihre Knie beugen werden, ob sie wollen oder nicht. Weil Gott heilig ist, liebe Geschwister, sollen wir ein heiliges Leben führen. Ich sage nicht, dass wir jetzt super fromm und heuchlerisch und gesetzlich werden sollen. Das ist überhaupt nicht gemeint. Sondern, dass man an unserem Lebensstil, am Charakter, am Verhalten einfach draußen in der Gesellschaft erkennen kann, aha, der ist ein Christ. Der macht das anders als andere. Und das ist wohltuend. Erkennen die Welt am Lebensstil, dass wir einen heiligen Gott haben? Sind wir näher bei der unheiligen Welt oder beim heiligen Gott? Boten Gottes wissen um Gottes Heiligkeit. Punkt 1. Der zweite, Boten Gottes sind begnadigte Sünder. Niemand hört gern, dass er ein Sünder ist, ich auch nicht. Aber das ist die göttliche Diagnose. Niemand hört, wenn der Doktor sagt, Sie haben das und jenes und das wird nicht mehr gut, ich gebe Ihnen noch 5 Jahre oder so. Das hört man nicht gerne. Aber es ist die Wahrheit. Und manch hat gesagt, Herr Doktor, Sie können mir ruhig die Wahrheit sagen. Ich möchte es genau wissen, wie es um mich steht. In der Sprache der Theologie nennt man dieses Sündersein des Menschen die anthropologische Grundbefindlichkeit des Menschen. Fremdwörter sind Glückssache. Der unheilige Mensch passt nicht zum heiligen Gott. Das ist unser Dilemma. Und einen Menschen ohne Sündenvergebung kann Gott nicht in seinen Dienst rufen. Darum dieser Schrei, dieser Gebetsruf Jesajas, weh mir, ich vergehe, ich habe unreine Lippen. Wer seine Verlorenheit vor dem heiligen Gott mal erkannt hat, der weiß umgehend, dass er Sühne, Vergebung, also wen braucht? Jesus. Jeschua. Jeschua heißt Heil, Heiland, Jeschua mit einem H hinten dran heißt Heil, heißt Rettung. Und diese Sühne, diese Bedeckung, dieses Wegnehmen von Schuld, geschieht hier durch den Dienst des Engels mit der glühenden Kohle. Das ist die Form, wie im ersten Bund Vergebung geschehen ist. Ich denke, dass die glühende Kohle nicht echt war und dass er sicher auch keine Brandblase an den Lippen bekommen hat, sondern dass es hier ein himmlischer, geistlicher Vorgang gewesen ist. Es ist eine vorbereitende Bedeckung der Sünde auf den kommenden Messias hin. Von dem bald Jesaja in seinem 53. Kapitel schreiben wird, er trug unsere Krankheit, er ist für unsere Missetaten verwundet, durch seine Wunden sind wir geheilt. Manchmal wird gefragt, sag mal, gibt es denn im Ersten Testament wirklich eine vollständige Sündenvergebung oder kam die erst mit Jesus? Du dürft die Frage mal nach Hause nehmen und darüber nachdenken, da haben sich schon viele kluge Köpfe Gedanken gemacht darüber. Ich wage heute Morgen eine Antwort und sage, ja, eben in dieser Form, durch das Lämmerblut, aber jetzt bei Jesaja mit dieser Kohle, mit dem Zuspruch Gottes, als David seinen Ehebruch bekannt hat, was sagt Nathan zu ihm? Der Herr hat deine Sünde weggenommen. Ist sie nur vergeben oder nicht vergeben? Dann ist sie vergeben. Es heißt im Propheten Micha Kapitel 7, wo ist ein Gott, der Sünde vergibt? Jetzt steht das Wort hier, vergibt. Und er lässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil. Was ist sein Erbteil? Das sind seine Gläubigen. Das sind die 7000, die sich nicht vor Baal gebeugt haben. Die Gemeinde Gottes. Der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Ja, er war barmherzig, auch schon im alten Bund. Und das nennt man die sogenannte vorbereitende Heilszeit oder die vorbereitende Sündenvergebung, die aber dann durch Jesu Blut und sein Opfer, weil er der hohe Priester ist, vollendet wurde, sodass das Lämmeropfer nicht mehr nötig war. Wie es heißt, das Blut des Sohnes Gottes macht uns rein vor aller Sünde. Wir haben es mit der Sühnelehre, also in der Bibel, mit einem sogenannten heilsgeschichtlichen Fortschritt zu tun. An die Stelle der Lämmer tritt das Lamm Gottes. An die Stelle der vielen Priester tritt der eine hohe Priester. Sündenvergebung heute geschieht, wenn wir von Herzen darum bitten. Dann ist er treu und gerecht und reinigt uns von allem Unrecht. Luther sagt es mal so, beichten sollen wir, was beißt und zwackt. Das heißt, wir müssen nicht mit allem in die Beichte gehen, aber das, was uns schwer drückt, womit wir nicht fertig werden, da sollen wir das Gespräch des Seelsorgers suchen. Da brauchen wir den Zuspruch der Sündenvergebung mit Handauflegung. Im Namen Jesu spreche ich dir zu, dir sind deine Sünden vergeben und dann sind sie auch vergeben. Im Namen Jesu, nicht in meinem Namen. Dann sind sie bei Gott nicht nur vergeben, sondern auch vergessen, als wären sie nie geschehen. Micha 7 nochmal, dann hat Gott sie in die Tiefe des Meeres geworfen. Und Corrie ten Boom, die bekannte Evangelistin, sagte hinzu, dort steht ein Schild, Fischen verboten. Interessant, gell? Also, wir sind begnadigte Sünder, wenn wir mit Jesus leben. Und als solche haben wir jetzt die Voraussetzung, dass der Herr uns gebrauchen kann. Drittens, wer will unser Bote sein? Unser, was spüren wir schon wieder? Trinität. Vater, Sohn, Heiliger Geist, die Engel, die Gemeinde Gottes, die schon vollendet am Thron ist, unser. Wer will unser Bote sein? Wir sind also nicht nur Boten Gottes, der ganze Himmel schaut auf die Missionare und auf die Wortverkündiger und auf die Gläubigen, die den Armen helfen. Der ganze Himmel freut sich, das ist Hebräer 12 oder 13, wo es heißt, die Wolke der Zeugen. Wolke, Himmel, die Wolke der Zeugen. Die Gemeinde Gottes im Himmel schaut zu und feiert mit uns Gottesdienst mit. Auch das dreimalige Heilig, habe ich schon gesagt, deutet auf die Trinität hin. Und darum ist das ja für den Sonntag heute auch empfohlen worden, dieser Text. Wer will unser Bote sein? Warum eine Frage? Hätte Gott nicht sagen können, bitte auf, ich will, dass du diesen und jenen Dienst tust. Gott drückt nicht, Gott schiebt nicht, Gott zwingt nicht, so er fragt den Menschen. Er will ihn als seinen kooperativen Partner haben. Das ist Bundestheologie. Wenn ihr mein Volk seid, dann bin ich euer Gott. Und wenn du nach Ninive gehst, Jonah, dann werde ich dir Vollmacht geben. Bis Jesaja antwortet, Herr, hier bin ich, sende mich. Liebe Geschwister, lest nach, die Propheten haben nicht leichtfertig Ja gesagt zu diesem Amt. Wir wissen, gerade bei Jeremia, aus seinen Klageliedern und auch seinen Konfessionen, wie schwer es ihm gefallen ist, zu predigen, einem Volk, das ich hören wollte. Mose antwortete, Herr, ich habe eine schwere Zunge, schick meinen Bruder. Jeremia, Herr, ich bin zu jung. Hesekiel fällt beim Anblick der Herrlichkeit Gottes zu Boden und musste von Gott aufgerichtet werden. Amos war nur ein einfacher Viehhirte, aber, heißt es, der Herr nahm mich von hinter der Herde weg. Hat er die Voraussetzung zum Prediger? Jona war der Auftrag viel zu schwer und floh, bis Gott ihn gnädig einholte. Berufen werden nicht immer die Top-Begabten. Berufen werden oft Leute, die gerade um ihre Mangelbegabung wissen und dürfen erleben, mit der Aufgabe schenkt Gott auch die Gabe. Wir kennen ja auch dieses Learning by Doing oder der Mensch wächst mit seinen Aufgaben. Gott gibt, Leute, das ist eine Erfahrung, das ist eine Tatsache, nicht bloß ein frommer Spruch. Gott gibt zum Dienst die Weisheit, die Übung, die Erfahrung und das Gelingen. Mir scheint, das ist auch gut so, damit wir uns nicht auf uns selber verlassen. Ich sage, Leute, schaut mal, wie gut ich bin und reden kann und so weiter. Und uns auch nicht überheben. Kann es sein, das ist meine Frage heute Morgen, kann es sein, dass Gott uns vielleicht zu einem Dienst berufen hat? Man muss ja nicht gleich Pfarrer oder Pastor oder Evangelist werden, aber einen Dienst für ihn, in Gemeinde, Beruf, in unserer Umgebung? Wir brauchen entschiedene Christen, die die Kranken besuchen, auch im Krankenhaus, die Vergessenen im Gefängnis, die sehnsüchtig auf das Evangelium warten. In den Pflegeheimen, weil die Alten klagen, es besucht uns keiner mehr. Wir brauchen Mitarbeiter, die in Teilbereichen der Gemeinde verantwortlich Leitung übernehmen, Säulen werden. Es braucht Sänger und Sängerinnen in den Chören, Musiker, Musikerinnen, Beter, Beterinnen, Austräger von Gemeindebriefen, Berufene, Ehrenamtliche, Hauskreisleiter, Wortverkündiger, jetzt mutige Aktivisten für das ungeborene Leben, die wirklich auch auf die Straße stehen und ihren Schild hochhalten. Abtreibung ist Sünde. Nur Aktivisten, die für die verfolgten Christen auf die Straße gehen, für die bedrängten Juden, für die Existenznöte unserer verfolgten Christen im Flüchtlingsstand, damit sie hier bei uns eine Ausbildung bekommen können und bleiben können und nicht mehr in die Hölle der Taliban zurückgeschickt werden im Namen des Staates. Es braucht berufene Leute für die Krankenpflege, für den missionarischen Einsatz auf der Straße, für das Krankenhaussingen. Es braucht ganz einfach die helfenden Hände. Wer die Liebe Gottes im Herzen hat, dem fließt sie in die Hände. Es braucht Christen, die in ihrem Beruf, ihrem ganz säkularen Beruf, die Berufung Gottes erkennen, im weltlichen Geschäft, in der Verwaltung, in den Ämtern ein Zeugnis für Jesus zu sein. Darum der Ruf, wir brauchen Christen in der Wirtschaft, Christen in der Politik, Christen in der Schule, Christen in den Gerichten, in den Wissenschaften, an den Hochschulen. Wir brauchen gläubige Ärzte, Rechtsanwälte, Bürgermeister, Richter, Landräte, Abgeordnete. Wir brauchen christliche Parteien. Das C muss wieder ein bisschen aufgemöbelt werden, liebe Geschwister. Wir brauchen die helfenden Hände für die Armen um uns her. Ich habe diese Woche gelesen, der deutsche Staat gibt, was schätzt ihr, wie viel gibt er im Jahr für Sozialhilfe aus, also für die Armen unserer Nation? Kann man leicht ergoogeln, gell? Da habe ich es auch abgeguckt. Es sind 25 Milliarden. Da bin ich still geworden innerlich. Aha. So viel Armut, so viel Mangel, so viel Bedarf, so viel kranke, behinderte, alte Menschen gibt es also, die versorgt werden müssen. Gott Lob und Dank, dass wir ein Sozialhilfesystem haben. 25 Milliarden. Und dann war mein nächster Gedanke, um Himmels Willen, wie viel Armut hätten wir unsere Nation, hätten wir dieses System nicht. Aber in vielen Nationen gibt es keine Sozialhilfe. Und darum ist die Armut auch so furchtbar groß und müssen die Missionare zugreifen. Haben wir den Mut herauszutreten und aktiv Gutes tun, wo andere sich zurückhalten. Sogar, sagt Jesus, der Becher kalten Wassers wird nicht unbelohnt bleiben. Deine kleinste gute Tat hat im Himmel Ewigkeitswert. Wir werden am jüngsten Tag gefragt werden, ob wir die fünf Werke der Barmherzigkeit getan haben. Die Hungernden sättigen, die Durstigen tränken, die Fremden aufnehmen, die Armen kleiden, die Kranken besuchen. Danach werden wir gefragt. Ein bisschen von mir. Als ich anfing, Theologie zu studieren, was hatte ich Zweifel, ob ich jemals predigen kann, ob das mit meiner Berufung auch wirklich Hand und Fuß hat oder bloß ein Gefühl war. Ich sah, dass andere Studenten das schon viel besser konnten. Die standen auf der Straße zum Evangelisieren, die standen auf den Kanzeln und in den Bibelstunden und die konnten eloquent reden, war mir damals so nicht gegeben. Aber ein seelsorgerlicher Freund sagte zu mir, wen Gott ruft, den begabt er auch. Zack, das blieb hängen. Wen Gott ruft, den begabt er auch. Ich durfte erleben, wie ich mehr und mehr hineingewachsen bin ins Predigen, sogar richtig Freude daran gewonnen habe. Das entspricht dem, was Gott zum zaghaften Jeremia ermutigend sagte: Siehe, ich lege mein Wort in deinen Mund. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Nehmt die Frage mit heute Morgen: Hat mich Gott berufen? Er wird auch dir Gelingen geben. Gott ist heilig, lass uns ein heiliges Leben führen. Wir sind Sünder, aber dürfen unter Gnade unseres Retters leben. Und wir sind Berufene, dann wollen wir ihm auch folgen. Heinrich Vogel schrieb 1965 das Lied: Jesus ruft Leute am Markt und auf den Gassen, die von ihm heute in den Dienst sich rufen lassen. Folge mir nach, folge mir nach. Amen.